Meine Damen und Herren, begrüßt mit mir euren Freund im Ohr in aufgeregten Zeiten, den Ben spricht Podcast.
Man hat das Gefühl, so mit dabei zu sein, wie in einem Kreis von Freunden zu sitzen und zuzuhören.
Über 200 Folgen jetzt.
Super Gastgeber.
Total interessant, abwechslungsreich.
Geile Gäste.
Mit sehr viel Herzblut ausgestattet.
Inspirierend, bereichernd.
Die unterschiedlichsten Themen.
Immer am Start diese... Na, wie heißt's?
Ben-typische Art.
Ja, was ich mich frage, ist, warum soll man sich das anhören?
Weil er für ein Piefke
wirklich gut Schmäh hat. So, Freunde, das hier ist die Folge 273. Die Folge von der, die Fortsetzung von der letzten Folge, nämlich der Folge 272. Klingt erstmal logisch, ist aber insofern speziell, weil auch in der Folge schon der Kilian Franzen vom Weingut Franzen in Prem am Start war. Und ihr solltet diese Folge natürlich zuerst hören. Aber ich gehe davon aus, dass ihr das schon getan habt. Also jetzt geht's weiter hier, wie gesagt, unheimlich wertvolles Gespräch, unheimlich geil, eine richtige Herzensfolge von mir und deswegen auch im Doppelpack rausgebracht. Also ja, hier geht mein Herz auf bei diesem Menschen, beim ersten Moselaner, der im Podcast zu Gast ist und nein, nicht ganz, denke ich gerade, scheiße. Aber anyway, erkläre ich euch irgendwann in den kommenden Folgen, wie es dazu kam. Genießt es, geht weiter ab jetzt.
Man spricht ja bei Winzern immer von, ui, der hat die und die Stilistik. Das ist so die Stilistik des Winzers, ne? Oft, wenn ich so Weinabende veranstalte, dann haben wir schon ganz viele Themen oder sowas mal versucht, dass wir zum Beispiel Wehlener Sonnenuhr versus Uerziger Würzgarten. Ja. Sollen eigentlich ganz unterschiedliche Lagen sein. Dann haben wir ganz die verschiedene Winzer dazu dann aufgemacht, blind verkostet. Am Ende des Tages war es so, dass eher so diese Stilistik des Winzers, also man hätte viel eher zwei Winzer rausschmecken können, als jetzt zum Beispiel zwei Lagen. Ne?
Auf jeden Fall.
Ich habe dann irgendwann so die Theorie gehabt, die Stilistik des Winzers ist vielleicht einfach nur so das Glück der guten Hefen, die derjenige im Keller hat. Könnte das
also
sein?
Auf jeden Fall, also die Hefe spielt mit sich, also die Lage spielt eine Rolle, aber die Hefe spielt eine mindestens genauso große Rolle. Also wir vergären alles spontan mit wilden Hefen, die auf den Trauben sitzen, die bei uns im Keller wahrscheinlich sitzen. Mhm. Das heißt, wir holen unsere Trauben, pressen die ab, kommt unser Saft in den Keller und dann warten wir, bis die Hefe, die sich irgendwo in den Schläuchen im Keller befindet, anfängt, diesen Zucker umzuwandeln in CO2 und Alkohol.
Aber, das musst du gerade noch sagen, die Hefen befinden sich auch schon im Weinberg. Also wenn ihr Kalmund da rumkraxelt, dann versucht ihr auch schon im Weinberg selbst so eine Atmosphäre zu schaffen, dass viele Hefen darum...
Also Hefen sind ja eh überall, aber ich meine, für uns ist es halt eigentlich entscheidend, so wenig einzugreifen wie möglich. Ja, wir wollen eigentlich das, was wir aus diesen Weinbergen nach Hause bringen, in die Flasche bringen. Mhm. Deswegen auch die Spontanjährung. Wo die Hefe, die jetzt unsere Weine vergärt, genau herkommt, ob die mehr aus dem Keller oder aus dem Weinberg kommt, weiß ich natürlich nicht so genau, aber in meinem Gedankengang oder in unserem Gedankengang ist das mit der Spontanjährung einfach der schönste Gang, um diese Weinberge so unverfälscht in die Flasche zu bringen wie möglich. Ja.
Verwendest du viel Energie darauf, die Hefen im Weinberg zu kultivieren? Also ich erinnere mich, als wir bei Clemens Busch waren, da geht viel Energie dafür drauf, zu sagen, hey, wir wollen, ne, dann weiß ich nicht, dann gibt es ja die verschiedensten Methoden. Man packt noch Tiere in den Weinberg irgendwie oder Ziegen oder macht da viel mit Stroh, mit anderem Bewuchs, Bienenstöcke, also Geschichten. Ja. Ist das ein Thema dann, dass du sagst?
Nee, also wir machen jetzt nichts extra, um unsere Hefen im Weinberg irgendwie zu stärken oder so. Das habe die Erfahrung eigentlich gemacht, dass bei uns es auf jeden Fall so ist, dass man deutlich schmeckt, ob die Weinberge im Frauenberg sind oder im Kalmund sind. Mhm. Dass man einfach einen deutlichen Unterschied schmeckt, ob das vom Boden kommt oder vielleicht von den Hefen, die dann noch auf den Trauben mit in den Keller kommen. Aber das, wenn man das im Keller blind probiert, schon mal sehr deutlich rausschmeckt, aus welcher Lage es bei uns kommt. Ja.
Machst du im Keller denn alles gleich mit allen Lagen?
Ja.
Das heißt also, du versuchst dann auch so viel wie möglich also nicht so viele falsche Kausalitäten ins Spiel zu bringen, weil das wäre ja, ne? Da machst du bei dem das und am Ende hast du 18 Faktoren, du weißt gar nicht mehr, woher kommt's.
Also, ne? Wo wir uns sehr viel Arbeit machen, ist halt in der Lese, was ich eben schon gemeint habe, mit den verschiedenen Terrassen, dass wir oder Weinberge, die ein ähnliches Pflanzjahr haben, zusammenlesen oder in den Terrassen eher unten liegen. Das sind oft Hangfuß, bisschen mehr Wasser, bisschen dickere Trauben, nicht so kleinbärig, dass wir zuerst die unteren Terrassen wegnehmen, dass eher ein bisschen frischere Weine sind für Kalm- und Fraumberg-Part im Sommer und dass wir uns einfach eher da schon rantasten und die Qualität eher aus den Weinbergen kommt, als das, was wir nachher im Keller machen. Mhm. Ja, sondern im Keller ist im Prinzip die Arbeit gleich und der Unterschied kommt aus den Weinbergen.
Na, krass, krass. Woher hast du das dann gelernt, wie du im Keller arbeitest? Ist das was du gesagt hast, hey, das ist auch ein bisschen schon so die Stilistik meines Vaters, die übernehme ich? Oder war das sowas, was du dir selber angelesen hast? Oder?
Also wir hatten immer gute Mitarbeiter. Mhm. Angelinas Bruder hat direkt bei uns angefangen. Also ich konnte... Ich war natürlich in einer Winzerfamilie, ich weiß, wie man Trauben liest, ich weiß, dass die auf die Presse kommen, aber vom Weinmachen hatte ich jetzt nicht wirklich.
Aber du hast es doch 3 Semester zumindest
schon gehört. Aber ich habe ja vorher mal eine Druckerausbildung gemacht, da habe ich aber erstmal gar nichts mit Wein zu tun gehabt. Und sagen wir mal, wenn man ehrlich ist, konnte ich keinen Wein machen.
Ja.
Ich wusste theoretisch, wie es geht, aber...
Ja.
Praktisch.
Also du hättest jetzt die Chance, dich total anders darzustellen.
Ja. Aber es ist halt so. Ja. Aber wir hatten immer gute Leute. Und wir haben einfach in den letzten 10 Jahren, also im Prinzip 2010 war der erste Jahrgang, 2011 war der zweite. Und in den 2 Jahrgängen haben wir einfach alles so versucht zu machen, wie mein Vater das gemacht hat. Mhm. Und dann kam dieses 11er Jahr, sehr warm, hohe Zuckergehalte, nachher auch hohe Alkoholwerte im Wein. Und der Benny, also Angelinas Bruder und ich, wir haben alle Parzellen 3-mal durchkämmt, vorgelesen, super reifes Lesegut gehabt und hatten nachher so fette Weine, dass man vom Liter konnte man ein Glas trinken und dann war es rum. Also der Wein war super, aber es war, es war einfach ein Stil, wo ich mir nachher, als wir es gefüllt haben, gedacht habe, das schmeckt mir gar nicht.
Das heißt, das muss man vielleicht kurz erklären. Ihr seid, also im Herbst sind die Trauben ja reif, man kriegt sie mal ganz runter. Und dann geht ihr aber in den Wingert und sagt, naja, wir sind jetzt hier am ganzen Stock, könnten den zwar komplett lesen, aber wir holen jetzt nur mal...
Genau, also an einem Stock sind Trauben, die sind sehr reif und die anderen sind vielleicht noch ein bisschen grüner. Und bei mehreren Lesedurchgängen geht man halt durch und liest eigentlich dann immer nur das reifste Lesegut aus. Und
so. Ach so, genau, okay, meinst du.
Und das haben wir halt dann da 2011 auf die Spitze getrieben, weil es in dem Jahr auch super möglich war. Es war trocken, wir hatten super Trauben, wir hatten riesig viel Menge. Ja, also es hat richtig Spaß gemacht.
Hohe Öchsel gerade,
wenig Säure, nachher viel Alkohol. Und ich konnte diesen Jahrgang, der hat mir einfach nicht geschmeckt. Es war nicht das, wie ich mir vorgestellt habe, musste schmecken. Und danach haben wir eigentlich angefangen, mit 2012er Jahrgang einiges zu ändern. Tendenziell wieder mehr Trauben pro Stock, damit der Stock ein bisschen mehr Arbeit hat, die Trauben vielleicht auch ein bisschen mehr Säure haben, weniger Öchsel haben. Tendenziell auch in vielen Bereichen gar nicht mehr so viele Lesedurchgänge, vielleicht hier und da mal in 2 Eimer, also reife Trauben, ein bisschen grünere Trauben, dass man 2 Partien aus einer Parzelle hat. Weniger entlaubt, Trauben mehr beschattet gelassen, einfach auch weniger Öchsle, mehr Säure und haben da über die letzten Jahre einfach versucht, ein bisschen feiner, ein bisschen leichter zu werden. Wenn man jetzt hier guckt, Quarzitschiefer 21 hat 11 Alkohol, Bingo. Der Sommer hat 11 Alkohol.
Bingo.
Einfach ein bisschen runterzukommen von diesen hohen Alkoholwerten, eher wieder auch hinzukommen zu Weinen, die animierend sind.
Exakt.
Und bei uns kommt die Power und der Geschmack gar nicht so sehr vom Alkohol, sondern eher durch dieses lange, lange Hefelager, was Kraft bringt, was Power bringt. Und diese Weine oder unsere Weine brauchen gar nicht so viel Alkohol. Ganz ohne Alkohol geht es natürlich nicht. Das ist ein bisschen wie so, gibt ja diese fettfreien Fritteusen, das schmeckt auch, aber mit Fett schmeckt natürlich einfach besser. Ja, ist gerne Pommes.
Ja, ja.
Also ganz ohne Alkohol geht es nicht.
Ja.
Aber
Wir haben lustigerweise, ist schön, dass du das sagst, Klaus wollte mir gestern Gefallen tun und du hast eine wirklich schöne, teure Flasche aufgemacht, Masse Alters, ne, Region, Priorat.
Ja.
Und 14% hatte die. Ja. Ich habe es im schwarzen Glas haben wir es getrunken. Ich habe es für einen Spätburgunder gehalten, der 10 Jahre alt ist. Weil es hatte wirklich, der Alkohol war wirklich hardcore. Ja. Ne? 14% und dann in einem Weißwein. Es war, also ich hatte dann wieder Bock auf was Frisches, auf was wirklich mit Zug dahinter, mit einer straffen Säure. Ne? Herrlich.
Ja. Und was wir auch gemerkt haben für uns, also 11 war extrem, das war irgendwann zwischendurch, hat das mal in der Reife von diesen Flaschen. 11 probiere ich heute noch öfter, weil ich den Jahrgang für mich wirklich als schwierig oder Wendepunkt eigentlich von unserem Stil so ein bisschen empfunden habe.
Ja.
Die waren die ersten 6-7 Jahre, schmeckte das oft sehr brandig.
Ja,
nur nach
das,
Alkohol.
Ja,
das also man hat so ein bisschen was Scharfes gehabt. Mhm. Jetzt muss ich sagen, was ich die letzten 1,5 Jahre aufgemacht habe, es hat sich doch noch, gerade bei den großen, also GGs und damals gab es noch Kalidus, das war so unser Topwein aus dem Kalmont. Es schmeckt im Moment ganz gut. Mhm. Also mir gefällt es jetzt besser als noch vor 2-3 Jahren.
Mhm.
Aber wenn ich dann die 12er Jahrgang probiere dagegen, der hat nicht 13,5 oder 13 Alkohol, sondern 12 und 1 Promille oder 1 Gramm pro Liter mehr Säure.
Mhm.
Und, da hatte ich jetzt am Montagabend hatte ich noch ein großes Gewächs aus dem Kalmont von 2,12. Das schmeckt animierend, frisch, vielschichtig und man hat diese Säure, man hat ein bisschen Restzucker.
Ja.
Es ist einfach ein schönerer Wein. Ja.
Exakt.
Ich glaube, da muss man, natürlich ist trotzdem jeder Jahrgang anders. Wie 18 war auch warm. Dann kann man auch mit mehr Laub und ein paar mehr Trauben am Stock, dann ist es trotzdem schwierig, eine Frische dahin zu bekommen. Aber es muss, also für uns ist es das Ziel. Mhm. Alkohol niedrig, Säure ein bisschen höher, animierend.
Exakt. Und damit beschreibst du ja gerade auch die Stilistik der Mosel, weißt du?
Ja.
Und deswegen empfehle ich jetzt den Leuten, die zuhören, ich würde sogar euer Weingut als ein typisches so Weingut bezeichnen, was die Mosel-Stilistik repräsentiert.
Ja.
Ne? Also wenn ihr da Bock, weingut-franzen.de ist
genau.
Da könnt ihr euch mal einen 6er-Karton bestellen. Es ist wirklich unglaublich. Du hast das ja auch, an der Saar hast du es ähnlich, ne? Es ist ein bisschen kühler alles. Das Ding ist, du kämpfst ja heute mit ganz anderen Herausforderungen als beispielsweise dein Vater, weil die Sommer einfach nicht nur sehr, sehr groß sind, wie ihr euren Wein nennt, sondern auch viel, viel heißer einfach sind.
Fall,
ich glaube auch, dass das vielen Leuten, die sich nicht da mit Wein beschäftigen, gar nicht bewusst ist, dass seit 2003, an den Sommer erinnere ich mich lustigerweise noch, es war während meinem Zivildienst, wir haben unter dem Dach in einer Behinderteneinrichtung Wohngruppe gehabt und die haben gesagt, wir bringen euch Klimaanlagen. Ne? So, weil das war so ein Hardcore-Sommer 2003. Und dann haben die uns so mobile Klimaanlagen dahingestellt, weil ohne diese Dinger wäre das wirklich unter dem Dach 40 Grad da gewesen. Das hat, kann man so sagen, an der Mosel war das eine Zeitenwende, oder? Dieser Sommer 2003. Oder wie würdest du das beschreiben?
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, allgemein sind wir jetzt an der Mosel noch in der glücklichen Situation, dass wir noch kühlere Ecken haben. Also ich glaube, in Baden oder so, die haben schon eher ein bisschen Probleme. Also für uns war es jetzt eher Klimawandel noch so bis jetzt zum Teil positiv, obwohl wir auch einige Probleme haben. Aber die Herausforderung wird schon sein, diesen etwas kühleren Riesling-Stil auch beizubehalten. Und da ist halt das mit bisschen kühlere Lagen, vielleicht weniger entlauben, vielleicht ein paar Trauben mehr pro Stock. Das alles bringt nicht wirklich viel, aber alles zusammen hat nachher vielleicht schon den Effekt, dass wir es schaffen, das so ein bisschen, ein bisschen kühler zu behalten.
Ja. Aber dein Vater war ja noch auf der Jagd nach immer höheren Öxlitragen, weil in den 80ern, also ich bin 84 geboren, ich glaube, das war einer der schlimmsten Weinjahrgänge an der Mosel überhaupt. Da gab es irgendwie Öxlitragen von nur, was weiß ich, 40, keine Ahnung was.
Ja, gab doch mal den Satz, ich habe schon höher Fieber gehabt.
Genau. Und das Problem ist ja heute dann bei euch oder unserer Generation hier oder bei euch Winzern, wenn ihr so weitermachen würdet, würde das passieren, was dir dann 2011 widerfahren ist, dass einfach die Weine bombig, fettig, brandig wären.
Ja.
Und ihr müsst jetzt eigentlich ja wieder euch total adaptieren und euch komplett neu erfinden.
Auf jeden Fall, klar.
Und das eigentlich spielen ja Öchse gerade dann gar keine Rolle mehr in dem
keine
Sinne,
so große
oder?
Mehr auf jeden Fall. Also es geht natürlich schon darum, dass Trauben reif sind, aber die Jagd nach diesen ganz hohen Öchsegraden, das war vor 10 Jahren vielleicht schon noch eher so, also weiß ich nicht, 2000 bis 2010 war das auf jeden Fall noch eher bei vielen Winzern so, großen Gewächse müssen fett sein, müssen breit sein. Es war damals auch noch so, dass viele Journalisten, viele Weinführer, also Leute, die Weine von den Winzern bewertet haben, das auch eher noch gut bewertet haben, also Weine, die fett sind, schwer sind.
Ja.
Aber das hat sich die letzten Jahre auch so ein bisschen gedreht. Also viele Winzer, die feinere Weine machen, leichtere Weine machen, weniger Alkohol haben und die Journalisten, die das auch besser bewerten. Weil oft ist es natürlich so, wenn man jetzt so eine Momentaufnahme, da steht ein Wein in der Reihe, der fett ist, der breit ist, wenn man das eine Glas trinkt, ist der vielleicht, macht dieses Opulente, täuscht das vielleicht schon so ein bisschen vor, dass man, dass der Wein vielleicht der bessere ist. Aber wenn man mal so einen Abend da sitzt und hat vielleicht mal 3-4 Flaschen auf mit einer größeren Runde und dann guckt man mal, was am Ende
mehr getrunken ist,
leer ist und was den Leuten vielleicht dann doch mehr Spaß gemacht hat, sind das halt oft Weine, die feiner, ein bisschen leichter sind.
Ja.
Und das kann ja auch trotzdem was Großes sein. Also unsere GGs haben jetzt 12 Alkohol und sind trotzdem noch fein, haben Trinkspaß und trotzdem komplex. Ja, ich denke, das eine schließt das andere nicht aus. Ja. Und mir machen oft Weine oder Moselweine mit nicht so hohen Alkoholwerten machen mir auf jeden Fall mehr Spaß.
Mhm. Ich bin neulich erst auf den Begriff so gestoßen, so ein Blockbuster-Wein. Einer, den man so ins Glas bekommt und man denkt so, oh mein Gott, was ist das? Und ich bin erst vor 2 Wochen auf einen reingefallen, auf einen Albarino. Soll ich sagen, wie der heißt? Ja, es ist ja so ein großes Ding, die werden jetzt keine Gewinneinbußen von tragen. Nana heißt der Wein. Ne? Und ich war total, im Restaurant habe ich den mal getrunken und ich war genauso, wie du beschreibst, so hin und weg davon. Da war Holz drin, der war rund, der war fett, da war so Vanillenoten und du denkst so, wow, das kann ein Wein. Ja. Und bei der Probe ging es dann darum, oh, wer will denn ein zweites Glas davon? Und lieber nicht. Ja. Ne? So, das ist Trinkfluss und, wie soll ich sagen, eine auch eine gewisse Feierlichkeit oder in Gemeinschaft trinken können, spielt dann an der Mosel schon eine andere Rolle als jetzt vielleicht in anderen Gegenden, wo es darum geht, oh, wir trinken jetzt hier wirklich einen total hypergetunten Wein, oder?
Ja.
Hochinteressant. Jetzt haben wir noch einen, den wir noch probieren wollen. Zeit heißt der.
Wobei wir eben ein bisschen mit dem Bier und so sind wir ein bisschen abgekommen, oder? Also als Winzer trinkt man auch viel Bier. Winzer trinkt man auch viel Bier. Hat auch mal ein guter deutscher Winzer gesagt, man braucht viel Bier, um guten Wein zu machen. Also bei uns ist, wie gesagt, früher wurde man eher dem Bierkonsum gefrönt. Und
aber hat trinkst, das Bier, trinkst du noch Stubi?
Wir trinken auch noch Stubis.
Wirklich?
Ja.
Wirklich?
Wir trinken viel Wein und viel Stubis.
Das kennen ja die Leute außerhalb von der Mosel nicht, Stubis. Ja. Lustigerweise bin ich, als ich in Australien unterwegs war, außerhalb der Mosel Eifel Hunsrück bin ich da auf Stubis gestoßen. Stubis, die hatten nämlich auch 033 kleine Flaschen, aber nicht gedrungene.
Ja.
Sondern mit längerem Hals.
Wie die Tannenzäpfle.
Exakt. Ja, und die haben die auch Stubbies. Haben
Stubbies,
die
genannt. Geil, genau.
Und ich dachte, ach, das ist ja hier wieder heim.
Ja,
Und aber dann fährst du jetzt irgendwie ins Saarland oder so vielleicht und die kennen schon keine Stubbies mehr. Ne? Ja. Also in Bayern kennt man Stubbies nicht.
Ja.
Ne? Wo ist dann bei dir der Reiz an einem Stubbi, wenn du schon irgendwie vorher ein paar große Weine getrunken hast?
Ja gut, das ist ja schon so, wenn man sich mal auf der Prowein so den ganzen Tag bewegt hat und dann geht man abends so in die Altstadt, dann sind die ja alle irgendwie alle am Bier trinken. Und manchmal braucht man halt einfach diese Erfrischung von einem kalten Bier. Das ist, braucht das jetzt nicht oft, aber manchmal macht mir das schon Spaß.
Eine Würzigkeit, oder?
Ja,
krass. Ja, irre. Der Zeit ist jetzt irgendwie ein besonderer Wein, den habt ihr letzten Sommer rausgebracht, ne?
Ne, gibt es tatsächlich schon länger. 13 war erster Jahrgang.
Ach so.
Aber Zeit sind immer die Weine, also dadurch, was wir eben hatten mit Spontangärung, die Hefe braucht einfach oft ein bisschen länger. haben wir 2013 angefangen, diese Weine, die besonders lang in diesen Jahrgängen brauchen, als Zeit zu füllen. Einfach weil die Weine besonders viel Zeit im Keller brauchen, viel Zeit für die Gärung brauchen, weil man aber auch Zeit nehmen muss oder sich ein bisschen mit diesem Wein beschäftigen muss. Das heißt, man soll sich Zeit nehmen, wenn man das trinkt. Und auf dem Etikett steht Zeit und im Hintergrund sieht man eine alte Aufnahme von Brem vor 100 Jahren.
Ach krass, ja.
Und als wir das angefangen haben, dieses Projekt, haben wir auch, oder es gibt es immer noch, gibt es Postkarten mit alten Familienaufnahmen von uns. Das ist mein Opa, meine Oma, mein Vater, meine Onkels vor so einem T1-Bulli mit so einer Picknickdecke.
Ach cool, ach schön.
Eine alte Herbstaufnahme, ja, und dieses alte Bild von Brem vor 100 Jahren haben wir dann als Postkarten rausgebracht. Und die Idee da war einfach Zeit im Keller, Zeit beim Trinken und manchmal soll man sich vielleicht auch einfach mal Zeit nehmen, nochmal eine Postkarte zu schreiben und das nicht alles über Instagram oder sonst irgendwie.
Exakt.
Also, Wein.
Entschleunigung.
Genau. Und das finde ich ja auch das Schöne am Wein, dass, wenn wir jetzt hier irgendwie in so eine Stunde rumreden, das hört sich schon so kompliziert an, aber das ist es eigentlich nicht. Man soll sich Wein kaufen, man soll
Da,
ja, es kann kompliziert sein, aber es muss nicht kompliziert sein, ja.
Ist,
man kann sich auch so eine Flasche kaufen und kann sich, wenn die einem schmeckt, da hinsetzen und das einfach trinken, ja. Und kann dabei eine Postkarte schreiben oder sonst irgendwas und vielleicht auch mal das blöde Handy weglegen.
Aber würden einem diese wunderbaren Brioche-Noten entgehen in diesem Wein, oder?
Ja,
es ist ja wirklich so, ne?
Auf jeden Fall, klar. Also, durch diese lange Gärung, diese Hefe auch ohne den Alkohol wird es einfach opulent und kraftvoll.
Das ist fast so wie bei einem Cremant oder einem Champagner, diese heftigen Feingebäck.
Boah, toll. Das ist jetzt auch Jahrgang 19, also eben hat man zwei Weine aus 21, jetzt sind wir natürlich in einem Jahrgang, der auch ein relativ warmer Sommer war, viele kleine Beeren, sehr konzentrierte Trauben. Und ja, bei dem Zeit, der ist dann nach 552 Tagen, glaube ich, stehen geblieben mit 17 Gramm Restzucker. Das heißt, hier haben wir jetzt noch ein bisschen mehr Restzucker, die auch schmeckbar ist, aber schön eingebunden. Und knapp 7 Säure. Ja, also es ist ein
Das heißt, der ist feinherb.
Feinherb, ja.
Ja. Was ist feinherb? Ist mehr Restzucker als halbtrocken,
feinherb
oder?
Feinherb ist gar nicht geregelt bei feinherb.
Ja, ja, aber
es gibt in Deutschland tatsächlich Sachen,
also zwischen ist noch über halb.
Nee, man also kann feinherb kann man immer schreiben, ja. Also okay, ich glaube, halbtrocken ist bis 18, feinherb ist gar nicht geregelt. Das kann ich bei 12 Gramm schreiben, das kann ich aber, glaube ich, noch bei 40 schreiben.
Aber es ist so halbtrocken, hätte so einen altbackenen ein bisschen, oder? In der Vermarktung.
Ich glaube, die Leute haben, oder viele Winzer haben irgendwann das halbtrocken, so halb, hört sich irgendwie nicht so gut an.
Ja, ja,
ein Herb hört sich schon schöner als halbtrocken. Ja.
Das ist ja auch in der Vermarktung immer, mit welchen Begrifflichkeiten komme ich um die Ecke.
Also,
ne?
Wir haben ja irgendwann, also bei unseren Weinen steht nirgendwo trocken, halbtrocken, feinherb, restsüß, es steht eigentlich nirgendwo drauf, sondern bei uns fragen auch oft Leute in der Bibliothek nach irgendwelchen Werten, aber das ist für mich eigentlich auch zweitrangig, sondern wenn ich das aufmache, dann muss mir das ja schmecken, ob das jetzt 3 Gramm Restzucker hat, 5 oder 17. Wenn mir das schmeckt, dann schmeckt mir das. Also so viel Vertrauen sollte man ja zu sich selber haben und da reißt ja auch keinem Kopf ab, wenn man sagt, mir schmeckt das, mir ist das zu trocken, mir ist das zu süß. Ja, und ich glaube, da muss man einfach auch beim Wein wo wir dann kompliziert sind. Jeder, der Wein trinkt, muss sich vielleicht auch zutrauen oder seinem eigenen Geschmack vertrauen, das schmeckt mir, das schmeckt mir nicht. Und ich weiß nicht, wie das bei dir war, man tastet sich da ja schon ran und probiert das. Das ging ja mir, als wir dann den Betrieb übernommen haben, davor im Studio haben wir natürlich auch Wein probiert und das war so die erste Zeit, wo ich das wirklich angefangen habe, auch bewusst von anderen Winzern und was für Böden und so. Aber trotzdem ist es ja auf einmal so eine Riesenwelt, aber trotzdem muss einem das ja schmecken, egal von welchem Boden das ist. Ja?
Den Peak, den du gerade beschreibst, da bin ich, glaube ich, von einem halben Jahr war ich an diesem Peak und jetzt komme ich langsam darunter.
Ja.
Weißt du, wie ich meine?
Ja,
Weil es ist ja genau so, du bist auf der Jagd nach irgendwas und dann machst du ganz große Aussagen wie, oh nein, der muss jetzt trocken sein und was soll das, ne? Diese dienliche Rechtssüße oder Gott weiß was, ne? Was soll das? Und dann machst du aber Erfahrungen von vermeintlich großen Weinen, wo du sagst, ui, nee, will ich jetzt nicht nochmal. Ja. Und dann kommst du zu einem eigenen Geschmack, zu einem eigenen Ding, wo du sagst, ey geil, so will ich meine Zeit verbringen, weißt du? So will ich Wenn ich schon Wein trinke, drei, viermal die Woche oder so, dann will ich die auch mit Wein verbringen, die mir schmecken.
Ja, die einem Freude bereiten, genau. Ja. Ich meine, klar, dann man kann sich da schon mal rantasten, wenn man vielleicht eher anfängt und trinkt vielleicht lieber was mit ein bisschen mehr Restzucker. Aber ich glaube, umso mehr man probiert und trinkt und sich vielleicht auch dann im Klaren wird, was schmecken mir für Rebsorten, ich glaube, dann ist man vielleicht auch ein bisschen selbstsicherer, weil manche Leute gehen ja zum Winzer und wissen eigentlich gar nicht, was sie haben wollen.
Exakt.
Aber ich glaube, die Winzer sind die
nicht
wenigsten.
So sauer, kommen aber bei dir oft Leute, die sagen, nicht so sauer und sowas.
Das ist halt so ein bisschen das Problem. Das Schöne beim Riesling, man kann alles machen, von trocken bis restsüß, von wenig Säure bis viel Säure. Als Winzer ist das so ein riesen Portfolio, was Riesling abdeckt. Der Riesling spiegelt vielleicht wie keine andere Rebsorte den Boden wider. Mhm. Also es ist so unglaublich vielschichtig. Auf der anderen Seite ist es aber, dass ein Riesling so ein bisschen Probleme bereitet. Wenn man irgendwo in München in ein Restaurant geht, bestellt ein Riesling, dann ist der mal sauer, mal ist er... hat er keine Säure, mal ist er süß, mal ist er trocken. Ja, wenn ich irgendwo in ein Restaurant gehe und bestelle mir meinen Grauburgunder, der schmeckt irgendwie aus Italien und Frankreich und der von der Mosel kommt, das schmeckt immer relativ ähnlich. Ja. Ja? Also wenn ich meinen Grauburgunder da bestelle, weiß ich, was ich krieg, aber es ist halt langweilig.
Ja.
Oft langweilig. Exakt. Und beim Riesling ist es halt vielschichtig. Und wenn ich im Restaurant Riesling bestelle, muss man sich vielleicht schon so ein bisschen mit dem Thema beschäftigt haben. Oder man muss den Sommelier fragen, der da rumläuft, hör mal, wie hat das Säure, hat das viel Säure, hat das wenig Säure?
Ist ein ganz großes Streitthema zwischen Klaus und mir. Es ist jetzt unfair, weil ich habe welches Mikrofon und du nicht. Klaus macht nur pantomimische Handbewegung. Ob jetzt Riesling sich tatsächlich, ich meine, Klaus hat Gäste im Restaurant, will natürlich seinen Gästen Mosel-Riesling präsentieren und auch beim Essen. Und ich denk oft, ob tatsächlich ein trockener Mosel-Riesling jetzt beim Essen die beste Wahl ist, weiß ich nicht. So. Oh, jetzt guckst du mich auch schon ganz versteinert an. Ich mache mir hier gerade Feinde. Das Ding ist, ich habe
das Gespräch ab.
Das Ding ist, ich habe oft den Eindruck, dass also ich bin absoluter Riesling-Fanatiker und Fan, würde am liebsten nichts anderes trinken. Aber ich merke beim Essen schon, dass ich je nachdem, was ich dazu esse, das Glas eher stehen lasse, weil der Riesling so präsent ist in seiner Art, dass sie eine eigene Bühne brauchen, einen eigenen Raum. Ja. Und ich dann eher sagen würde, beim Essen, wenn die Leute jetzt zum Beispiel bei dir ein Tresterfleisch haben mit einer sahnigen Soße dabei oder sowas, dann würde ich den eher, wie jetzt hier bei deinem Kollegen, den, wenn ich immer empfehle, auch im Bernkastlerring, Leo Fuchs aus Pommern, Nachbarort, den, wie heißt der noch, die Burgunder-Cuvée, die er da hat, Symphonie oder so. Exakt so, dann würde ich sagen, boah, das ist ein Wein, der geht in einen richtigen Dialog mit dem Essen rein. Und Riesling hat in meinen Augen oft dieses, der ist so beherrschend, dass ich sage... Ja.
Aber ich glaube, da ist halt das Problem, dass es so viele verschiedene Riesling gibt, du wirst auch den perfekten dazu finden.
Wahrscheinlich, den Zeit zum Beispiel, den kann ich mir sehr gut bei einem Essen vorstellen, mit einer gewissen Restsüße und auch diese Hefenoten, die er da drin hat, definitiv, ne?
Ich meine, klar, dann muss man, aber deswegen ist es ja vielleicht schön, wenn man einen Sommelier hat oder jemand, Klaus, der sich Wein als Hobby oder Beruf, mit Beruf schon hat und der einen da beraten kann. Und ich denke, das ist halt, ich glaube, da muss man, wenn man ins Restaurant geht, auch vielleicht den Wirt oder den Sommelier fragen. Und ich glaube, dann kriegt man oft auch eine gute Empfehlung.
Trinkst du hier zu Hause nur deine eigenen Weine?
Nee, oder, im Leben nicht.
Oder
am wenigsten.
Was ist so dein Interessengebiet im Weinbereich?
Alles. Also wir trinken viel. Mhm. Querbeet. Klar, viel Deutschland. Aber auch ganze Welt. Aber wir trinken schon viel. Und ich tausche auch viel mit Kollegen, ob das in Hessen, Pfalz.
Was ist im Moment dein Fable, wo du sagst, boah, da bin ich Fanat drin,
also,
in diese Rebsorte, in diesem Wein?
Ja, also ich bin großer Friedrich Becker-Fan aus Schweigen. Gerade bei den roten Sachen gefällt mir das unglaublich gut. Und dann bin ich, was Weiß angeht, Heimann Löwenstein trinke ich unglaublich gern.
Ja,
ja,
da bin ich ganz bei dir.
Über die letzten 10 Jahre.
Ja.
Sehr konstant.
Sehr hat sich vielleicht auch die Stilistik ein bisschen verändert, oder?
Ich denke
oder?
Auch ja. Vielleicht mit 12, vielleicht auch mit 14er Jahrgang auch ein bisschen, bisschen säurebetonter geworden, auch weg von den ganz
breiteren,
opulenten Weinen, genau.
Ja, ja. Schieferterrassen, Heimann Löwenstein, 18 Euro, würde ich sagen, ist einer der Weine, wo man sagt, den muss man einfach auch mal getrunken haben, vom Preis-Leistung, von allem. Ein großer Wein, der bei ihm eigentlich der Gutswein ist.
Ja, gibt es auch aus der Doppelmarkt.
Absoluter.
Preis, glaube ich, auch ganz fair. Das ist auch nicht so teuer im Verhältnis zu der kleinen Flasche. Ja, die haben, ja aber das
irre.
Ist, also, aber sonst, ich trinke auch im Moment viel gute Freunde in Rheinhessen.
Ja.
Ja, Stefan Winter, Jochen 30-Acker, Christian 30-Acker.
Ja.
Sachen, die wir oft trinken. Auch Marco Schneider, Freund von uns, mit trinken wir öfter. Also wir probieren einfach viel.
Wie viel Alkohol trinkt man als Winzer dann? Also ist das was, wo man sagen muss, ja, wir reden ja immer auch noch über eigentlich eine...
Also es war jetzt tatsächlich so, wir waren jetzt, ich weiß nicht, war der März... Ende Februar und der ganze März, da habe ich schon relativ viel getrunken. Mhm. Ich wirklich Anfang April gedacht, ich hätte einen Leberschaden. Jetzt hatte ich mal einen Monat Pause gemacht.
Ja.
Also ich trinke tatsächlich im Winter mehr wie im Sommer, weil ich einfach ein bisschen mehr Zeit habe. Im Sommer habe ich in der Winothek viel zu tun, viele Veranstaltungen, bin viel unterwegs, bin viel im Weinberg. Da trinke ich eher unter der Woche nichts und Freitag, Samstag. Aber klar, man muss da schon ein bisschen aufpassen.
Also weil du kommst ja auch oft in die Verlockung, gut, du probierst deine Weine im Keller nicht so oft, aber du als Winzer kommst du ja oft in die Verlockung, dass du beruflich genötigt wirst, die Weine zwischendrin mal im Keller zu probieren oder so,
aber das,
oder?
Das spuckt man eher aus. Und ich musste jetzt für Umbauten musste ich irgendwie so Versicherung abschließen, da musste ich so einen Medizincheck machen, großes Blutbild und so ein 100-seitigen Fragebogen und da war eine Frage, trinken Sie Alkohol? Und dann hat mein Arzt mich so angeguckt, ja, Kieran, was schreiben wir denn da? Und ich habe gedacht, boah, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Und dann, wir schreiben, beruflich bedingt in kleinen Mengen.
Ich hatte tatsächlich vor 15 Jahren, habe ich mich auch mal in einer schwierigen Phase in so einer Therapie begeben und da kam diese Frage auch auf und dann habe ich die ganze Stunde, dachte ich eigentlich, ich bin ja eigentlich dabei, dass sie mir hier bei meinem Grundproblem helfen, mit der Therapeutin darüber diskutiert, ab wann man, ne, weil theoretisch ist es ja so, ich glaube die WHO-Definition ist so, naja, wenn man täglich trinkt oder 2 bis 3 Mal die Woche oder wenn es an bestimmte Ereignisse geknüpft ist. Ja. Ne? Also, und da dachte ich, so wenn ich so 3-4 Mal die Woche trinke, ich schon Alkohol und so. Und dann war das ein Riesenthema. Ja. Und, also irre, ne? Ich denke, ist es ein Mosel-typisches Ding dann wahrscheinlich auch so ein bisschen, oder? Wo man sagen muss...
Also ich glaube, wenn man jetzt außerhalb von der Winzerszene, die allgemein, glaube ich, mehr Alkohol trinkt wie andere Menschen, wenn ich mir angucke, Freunde von mir, die irgendwie jetzt in München oder in Stuttgart leben, glaube ich schon, dass man an der Mosel relativ viel Alkohol trinkt. Allgemein relativ viel Alkohol trinkt.
Ja. Auch diese Sozialisation, die wir am Anfang hatten, wenn ich da mit Leuten spreche, die in der Stadt irgendwie aufgewachsen sind, die sagen, ihr habt es nicht mehr alle. Ja. Also das ist ja, nee, um Gottes Willen. Ja. Also ich weiß noch, das ist jetzt nichts, was ich glorifizieren möchte oder was besonders lässig ist oder sonst was, aber dass ich als 11-jähriges Kind aus der Bohle die Kirschen essen durfte, das ist schon was, wo ich jetzt heute bei meinem Kind sagen würde, sag mal, geht's noch? So, das wurde aber damals irgendwie so belustigend einfach hingenommen und dann ist es so. Du hast ja ein Buch oder eine Situation geschildert, die mir fast ähnlich passiert ist, wo du mal von deinem Vater ein paar Weinflaschen stibitzt hast als kleiner Junge. Ja. Erzähl die Story mal, was war da?
Ja, also bei uns war es hier tatsächlich ja so, wo wir eben waren in dem Keller, also es ist direkt unterm Weingut, da war halt eine Tür, die war immer auf, da war unser Flaschenlager.
Ja.
Und wir sind da immer rein früher und haben, ich weiß gar nicht, heute wäre das mit meinen Beständen schon ein Problem, glaube ich, was wir da früher einfach rausgeholt haben. Aber früher haben wir dann immer, und da war es ja auch früher so, dass die, ja, ich sag mal, die teuren Weine waren ja wirklich ein bisschen opulenter, die hatten ein bisschen weniger Säure, also wir haben dann schon eher die Sachen getrunken, die irgendwie damals schon 25 Mark gekostet haben oder so, ja.
die auslesen, ja, aber ja, die sind gut, so schön süffig, ja. Ja. Ach aber Gott, die kleinen Fläschchen.
Ja,
die,
ja, ja, das ist, glaube ich, schon so. Dass man, und auch manchmal Leute in der Winothek, so, also unser Alter, Mitte 30 oder so, die dann sechs Flaschen kaufen und sagen, naja, jetzt haben wir, das reicht mal wieder für irgendwie die nächsten Wochen. Und dann denke ich, naja, gut, jetzt ist Freitag.
Ja, und du schreist den hinterher, wovon soll ich denn leben?
Ja. Ja, ich glaube schon, dass der Alkoholkonsum hier ist, relativ hoch ist.
Ja.
Und, aber ich habe das jetzt nicht, also ich finde es nicht negativ, oder?
Ja, ja.
Also vielleicht spricht man da als jemand, der Alkohol produziert.
Ja, also, ja. Ich finde es auch nicht so negativ, seitdem ich es nicht mehr problematisiere, weißt du? Ja. Also, weil ich damit sagen will, diese damals war es bei mir tatsächlich so, dass ich dann gedacht habe, oh mein Gott, muss ich mir da jetzt Gedanken machen und dies und jenes. Jetzt bin ich 37 Jahre alt und ich will jetzt nicht sagen, oh, da kommt man, das ist so ein Kippschalter im Leben, ja, wo man sagt, okay, was bis jetzt hierhin gut gegangen ist, ja, ne, das geht auch weiterhin so gut. Und jetzt wäre es eher schädlich, wenn ich mir jetzt darüber Gedanken mache, soll man jetzt 3 Flaschen Wein die Woche trinken? Weiß ich nicht. Ne? Das Ding dahinter ist ja auch so ein bisschen, dass man denkt, okay, also wofür dann? Ne? Also ist es tatsächlich dann nicht eher negativ, sich dann ständig da einen Kopf drüber zu machen? Ne?
Ja.
Das ist interessant. Ja,
ja, also ich glaube, dass es vielleicht, also wir haben, normal hatte ich jetzt die letzten Jahre immer trockenen Januar gemacht, mal 4 Wochen oder sonst auch mal jetzt seit in April hatte ich auch ein bisschen weniger getrunken.
Ja.
Dass man da ab und zu vielleicht schon mal so eine Pause einlegt, aber sich jetzt bei jedem Schluck da
Gedanken. Ich finde es halt auch interessant, wenn ich zum Beispiel schlecht drauf bin, käme ich nie auf die Idee, deswegen Alkohol zu trinken. Nee, also es ist eher so, dass ich diese, wenn ich arbeiten bin und ich dachte, jetzt habe ich diese Lebensenergie, diesen Bock und so, und jetzt kommen hier noch Leute und dann will ich einfach das Leben feiern und dann denke ich nicht drüber nach, oh, soll mir jetzt lieber nach einer Flasche aufhören oder Gott weiß was, sondern dann bin ich einfach dabei, dann bin ich drin, dann habe ich so das Motto, so jung kommen wir nicht mehr zusammen. Ja. Aber es wäre jetzt nie, wenn ich irgendwie mal eine kleine Krise habe oder es gibt irgendwie Konflikt oder Streit, ich dann sagen würde, trinke mir das jetzt weg. Ja. Das habe ich nie. Da habe ich dann noch gar keinen Bock.
Und das ist ja vielleicht auch nochmal das Schöne beim Wein. Die Stubbis kippt man ja dann eher einfach so runter. Beim Wein ist es ja eigentlich schon so, dass man sich auch drüber unterhält. Also, dass man ein bisschen diskutiert. Und
das stimmt.
Jeder hat seine Meinung dazu zum Stubbi. Gut, da hat auch vielleicht der eine oder andere eine Meinung, aber
dieses,
läuft ja eher so runter.
Dieses Wegkluckern, da war ich früher in meiner frühen Jugend total heiß drauf. Also so wirklich dieses jetzt so exzessiv saufen einfach. Ja. Ne? Und wenn man dann auf einem Weinfest war, hat man dasselbe ja dann auch mit dem Wein gemacht, was man sonst mit dem Stubbi gemacht hat, was ja meistens dann sehr böse einfach endet, weil du natürlich den doppelten, dreifachen Alkohol hast. Ja. Ne? Und du hast eben beschrieben, wenn die Leute hier zu dir auf den Hof kommen und Winothek und dieses und jenes, das ist ein Thema, das interessiert, vorher darf ich dich nicht weglassen, hier aus dem Gespräch. Ist das, du bist mit deinem Namen, mit deinem Unternehmen oder ihr beide, mit eurer Familie so präsent und auch ortsgebunden hier. Ne? Ja. Wäre für mich, ihr habt es auch in einem Buch thematisiert, es wäre für mich eine Horrorvorstellung, wenn ich ständig Menschen ausgeliefert wäre, wenn ich einfach kein Privatleben habe, wenn ich nicht sagen kann, hey, jetzt habe ich mal Sonntag und ich will jetzt nicht, dass da Leute kommen und Wein trinken und sonst was. Ja. Ich aber erlebe es aber bei Winzern, dass das fast nicht anders geht, dass die ständig da präsent sein müssen. Wie habt ihr das gedeichselt oder wie erlebst du das oder siehst du das?
Also gar wir nicht haben als Problem? Am Anfang die ersten Jahre, ich sag mal, bis Emilia auf die Welt kam, also bis 2015, eigentlich 7 Tage die Woche auf den Verkauf geöffnet gehabt. Und irgendwann haben wir auch gemerkt, für uns, es funktioniert so nicht mehr, das kostet uns einfach zu viel Kraft und wir brauchen einen Tag oder anderthalb Tage, wo wir auch mal abschalten. Und haben dann eigentlich irgendwann angefangen, den Sonntag komplett frei. Also sonntags machen wir keine Weinproben, kein Verkauf. Wenn jemand was abholen will am Sonntag, dann stelle ich es auf den Hof, das können die Leute sich wegholen.
Exakt.
Und wir haben auch ein Tor am Hof, also sonntags ist einfach zu. Und ich glaube, das war damals für uns eine sehr, sehr wichtige Entscheidung.
Ja.
Auch das weiß ich nicht, abends ab 19 Uhr oder so geht man immer ins Telefon. Ja, also man muss, glaube ich, dann für sich irgendwann sagen, ah ja, es gibt zwar bei uns keine klassischen Geschäftszeiten, aber irgendwann ist es gut.
Und dann ist Feierabend. Die Leute das? Weil jetzt kommt die Mosel-Mentalität, ist ja dann eher so, Mensch, ach, Kilian, jetzt sehe ich doch gerade da, jetzt gib mir da noch ein Kiss, Sven, ich sehe noch Hey und Lord.
Ja, dann mache ich manchmal die Tür nicht auf oder so. Ja. Ah, aber nee, die meisten verstehen das schon. Also ich meine, es gibt natürlich manchmal schon Leute, die dann irgendwie auch sonntags, wenn vorne ein Schild ist geschlossen, hier rumlaufen und suchen noch jemanden, weil sie dann irgendwie aus Köln oder Düsseldorf sich ins Auto gesetzt haben, um extra zu uns zu kommen. Aber gut, dann, das ist halt so, ja. Und ich glaube, da haben wir die letzten Jahre auch draus gelernt, weil wir einfach für uns irgendwann kurz vor Geburt Emilia an einem Punkt waren, wo wir einfach selber gemerkt haben, es ist zu viel und man verliert den Spaß an der Sache. Und das ist ja auch nicht zuträglich. Exakt. Das heißt, man braucht ja irgendwie mal ein bisschen Abwechslung, man braucht ein bisschen Zeit, man braucht mal einen Abend ein paar Stubbis. Und dann, dass man nicht nur, also ich meine, wir wohnen hier, wir arbeiten hier, Verkauf ist hier und irgendwann muss man ja auch mal abschalten. Also wir arbeiten zusammen, wir wohnen zusammen und irgendwann brauchen wir ja auch mal ein paar andere Themen und dafür ist bei uns der Sonntag schon wichtig. Und aber uns macht die Arbeit im Weingut halt auch Spaß, deswegen ist es halt nicht immer Arbeit. Ja, aber man braucht schon so ein bisschen Abstand. Ja, sonst ist man, glaube ich, irgendwann zu, vielleicht auch zu eingebunden und manchmal braucht man ein bisschen Zeit für sich.
Du hast ja das Glück, sehr viel positives Feedback zu bekommen zu deinem Wein, zum Weingut an sich, zu eurer ganzen Geschichte etc. Geht es dir an die Nieren, wenn dann auch mal jemand was Negatives schreibt oder sagt, hey, das ist eigentlich, was tut dir da am meisten weh oder wo sagst du?
Nee, also eigentlich stört mich es nicht, wenn jemand was Negatives schreibt. Also es beschäftigt mich nicht. Ja.
Das. Du denkst dann, dann kauf die Weine halt woanders. Ja, okay. Ja.
Beziehungsweise, also ich kann jeden verstehen, der sagt, mir schmeckt das nicht. Ja. Weil ich glaube, das ist ja so, jeder Winzer hat seinen Stil und da kann auch jeder Konsument was finden. Und wenn der einfach sagt, das ist nicht mein Weinstil, dann bin ich da, der Letzte, der da irgendwie sauer ist.
Kann mir das fast nicht vorstellen,
Aber da muss ja jeder sein. Und deswegen gibt es ja auch viele Winzer, ich meine, wir machen ja nur ein paar Flaschen. Wenn jedem das schmecken würde, dann auch schön. Aber ich glaube, dann ist man zu Mainstream und das sind wir halt auch nicht. Und ich glaube, Kritik kann ich gut mit umgehen. Wenn es verletzend ist, dann ist natürlich in allen Bereichen irgendwie blöd. Aber Kritik stört mich so an sich mal nicht.
Ja, sehr schön. Kilian, jetzt haben wir fast 1,5 Stunden gesprochen. Klaus, hast du während all der Zeit noch irgendwas, wo du sagst, wo du drüber sprechen willst? Oder noch eine Sache, bevor wir jetzt den Kilian los...
Ich habe natürlich sehr wohlwollend begleitet. Und das waren natürlich viele Themen, da hätte ich mich gern auch mal beteiligt. Aber dann hätte das Ganze, wäre zu ausufernd geworden. Und insofern hat das mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe da viele Dinge wiedererkannt, weil ich die Geschichte von den Kilian und der Angelina und von Uli und Iris ja wirklich seit vielen, vielen Jahren kenne. War mir ja viele Sachen auch bekannt und da habe ich das einfach mal ein bisschen verinnerlicht und mal wiederkommen lassen. Viele Erinnerungen sind wach geworden und freue mich an dem, wie es weitergeht, wie das Weingut prosperiert, wie die Spaß an der Arbeit haben und am Leben haben. Und wenn ich dann noch die Emilia hier sehe, wie sie uns ein Espresso und ein Brot hier aus ihrer neuen Küche bringt, das ist doch einfach nur schön. Ja, habe ich einen wunderschönen Tag und Spaß an dem Gespräch gehabt. Ja. Das war toll.
Ja, du hast eine ganz süße Tochter und man muss sagen, aus ihrer Outdoor-Küche, die sie hinten hat, die Spielküche.
Matschküche.
War Blumenerde ist ein Element der Küche und aber auch Weinblätter.
Weinblätter, ja.
Und das ist ja schon mal positiv.
Ja, auf jeden Fall. Rindenmulch ist öfter auch noch dabei. Ja.
Das habe ich mich aber immer gefragt, wenn ich habe das ja früher auch gespielt, so ich mache jetzt hier Essen. Was denken Kinder dann beim Abräumen? Ist sie manchmal sauer, dass wir jetzt das nicht gegessen haben?
Ich mache das tatsächlich oft einfach weg.
Ah, okay.
Also in dem Blumenbeet oder
dann
so.
Dann habe ich jetzt richtig mitgespielt.
Hier ist natürlich jetzt blöd. Aber normal mache ich das schon immer weg.
Ja. Ist das was, was ich...
Aber ich hatte auch mal so getan, also so einen Kaffee so getrunken, dann hat die Emilia schon zu mir gesagt, nicht trinken. Ja, ich glaube, ihr ist schon bewusst, dass es eher,
eher ein
Spiel
ist. Ja, das ist geil, weil sie ist jetzt genau in dem Alter, wo man Vater, Mutter, Kind spielt, man macht Elternrollen und alle Erwachsenenrollen spielt man durch. Ja. Denkt sie manchmal, kommuniziert sie mit euch darüber, über den Betrieb und sagt, oh ja, jetzt machen wir Wein, jetzt ist dieses, kann ich mit in den Wingert, ist das sowas?
Du machst dir schon viele Gedanken und eine Geschichte, die mich sehr stolz gemacht hat, wir waren Betriebsausflug beim Markus Schneider in der Pfalz, ganz großer Betrieb, keine Ahnung, schöner Betrieb, also wirklich wunderschön, waren auch Weinberge gucken und dann war die Emilia, ich glaube 4 Jahre alt oder gerade 5 geworden und hat dann zu Markus Schneider gesagt, es ist so komisch hier, ihr habt Weinberge ohne Berg.
Exakt.
Ja. Und mir war das, ich habe darüber noch nie so, also es war klar, logischerweise, hier ist Weinberg, das heißt so, weil, geile Frage einfach.
Ja.
Also die beschäftigt sich damit, ist auch immer stolz, wir haben so Franzenjacken und T-Shirts und dann rödelt sie mit im Keller rum und so.
Ja.
Und
aber ist dir das, was hier, sei es ja typisch, als Kind hatte ich die Erinnerung, du kennst es vielleicht noch, wenn man mit den Eltern irgendwo anders hingefahren ist, so die ersten Male, man fährt irgendwie Freunde irgendwo besuchen und man ist mal außerhalb der Mosel.
Ja.
Ich dachte als Kind, das war meine Vorstellung immer, dass jeder Mensch da draußen auf der Welt an einem Fluss lebt, wo halt Weinberge sind.
Weißt du? Ja, kennst du das? Bei uns war das früher auch so, weil wir tatsächlich auch nur, im Urlaub waren wir nur in Südtirol oder in irgendwelchen Weinregionen, da war auch immer Wein und irgendwie Wasser.
Exakt.
Und ich glaube, da war ich schon relativ alt, da war ich zum ersten Mal so in der Pfalz, auch Wingert, aber kein Fluss. Und ich war so schockiert, dass es so viele Straßen gibt, weil hier gibt es ja nur so eine hoch und runter. Und da dachte ich, wie komme ich denn zu diesem Dorf?
Exakt. Wie diese 100,
da muss schon das Navi einschalten für das nächste Dorf. Hier ist das halt so einfach, man fährt raus und es gibt halt einmal Richtung Koblenz und einmal Richtung Trier und man kommt halt irgendwie, wenn ich jetzt nach Leiven will, dann weiß ich, das ist halt Richtung Trier und wenn ich jetzt nicht irgendwie Umwege oder Abkürzungen durch die Eifel fahren will, fahre ich halt einfach mal die Mosel, da komme ich schon da an.
Exakt. Es war für mich auch ein Riesending immer. So, aber ich glaube, es ist normal. Es kennen auch die Leute, die zuhören, die in so einer speziellen Gegend groß geworden sind. Kilian, hat mir mega Spaß gemacht. Du warst ein sehr würdiger erster Missler hier in meinem Podcast. Und es war echt mal auch mal Heimat repräsentieren für mich. Und ich fand ein bisschen schade, du hast sehr, sehr Hochdeutsch gesprochen. Du hast eigentlich jetzt den Einschlag, den ich ja bei mir nicht mehr höre, wo ich ja irgendwann mal dachte, komm, scheiß einfach drauf, den haben die Leute jetzt bei dir wahrscheinlich nicht gehört.
Ja, ich
hab
den ja auch nicht so. Dat und Watt haben wir. Aber,
ja, das stimmt. Ja.
Aber mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht.
Cool, freut mich. Die Leute, die jetzt mehr über dich erfahren wollen, oder auch über Angelina, das komplette Weingut, einfach weingut-franzen.de und das Buch kann ich wirklich jedem empfehlen. Ich glaube, ihr habt auch ein Package im Shop, wo man eine Kiste mit dem Buch, oder ich glaube, das ist dann der Wein mit dem Buch.
Genau, der Sommer war sehr groß mit dem Buch, genau.
Exakt, fand ich, war wirklich Buch, habe ich verschlungen. Ich kann mich heute noch an die Abende erinnern, wo ich es gelesen habe. Habe ich halt komplett nah fühlen lassen euch und ich fand es schön, dass das jetzt endlich mal auch in einer persönlichen Begegnung erweitert wurde. Mega Spaß gemacht. Vielen Dank auch Klaus für deine echt überraschenden Ausführungen am Ende. Hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Ich dachte eigentlich, du machst irgendwie eine unqualifizierte Bemerkung, aber
Nee, war sehr qualifiziert.
Wirklich. Sehr cool. Dann genießt den Sonntag da draußen. Bleibt geil. Ciao.
Tschüss.
Stupid for the way that you feel, and you know you can't change it. Have you ever found words to get you where you should be? Every day is a mountain. I don't care what they say. made myself. How can I love you if my life is already so damn blessed? And there is no one to blame. I don't care what you did, what you said when you called me. My heart is weak and I return. I don't know what I do. You're killing me, you're killing me, you're killing me slowly.
You're killing me slowly, just by the look in your eyes. You're killing.